Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran.
Weiter geht's mit Der Tag des Opritschniks von Wladimir Sorokin. Gelesen von Stefan Kaminski.
Sterne auslöschen ist kein Honiglecken, pflegt unser Alter zu sagen. Wie auch, handelt es sich doch um eine Staatsangelegenheit, die noch dazu ein Gespür verlangt, eine besondere Herangehensweise, mit einem Wort Köpfchen. Demnach ein Fuchs als Vollstrecker, der sich immer wieder etwas einfallen lassen muss. Das ist schon was anderes als Gutshäuser abfackeln. Also wieder ins Stadtzentrum. Wieder die überfüllte Yakimanka entlang, auf der roten Spur. Kamini Most, über die Brücke. Die Sonne lugt hinter den winterlichen Wolken hervor. Der Kreml erstrahlt in ihrem Licht. Wie gut, dass seine Mauern weiß sind. Seit 12 Jahren schon. Und anstelle der satanischen 5 Zacke, die goldglänzenden doppelköpfigen Staatsadler auf den Türmen des Moskauer Kremls prangen. Bei schönem Wetter ist der Kreml eine Augenweide. Welch ein Glanz von ihm ausgeht. Der russländische Regierungspalast blendet so, dass einem der Atem stockt. Weiß wie aus Zucker gegossen stehen die Türme und Mauern. Von den Kuppeln ein goldenes Glühen. Pfeilschlank ragt der große Iwan in den Himmel. Zur Kirche des heiligen Johann mit der Leiter gehörig. Von Blautannen wie von strengen Wächtern umstanden. Stolz und frei weht Russlands Flagge. Hier hinter den gezackten schneeweißen Mauern schlägt das Herz der russischen Erde. Hier hat der Staat seinen Thron, Mutterheimat ihren Brustkorb, ihr Sonnengeflecht. Für diese Zuckermauern, diese Doppeladler, diese Flagge, für die in der Erzengel-Michael-Kathedrale ruhenden Gebeine der russländischen Herrscher, für Juriks Schwert, für die Mütze des Monomach, für die Zarenkanone und die Zarenglocke, für das Kopfsteinpflaster auf dem schönen Platz, für die Maria-Himmelfahrtskathedrale, für die Kremltürme, für all dies sein Leben hinzugeben, fiele nicht schwer. Und hätte man ein zweites, mit Freuden gäbe man es hin für den Gasudaren. Mir stehen Tränen in den Augen. Ich biege ein auf die Wasmischinka. Der Faustkeil zwackt mich mit 3 Peitschenhieben. Ein Aktivist von den wackeren Burschen rapportiert, es sei bei ihnen alles bereit zum Auslöschen. Möchte aber trotzdem noch Einzelheiten absprechen, bedenken, bebrüten und bekakeln. Er ist von der Sache nicht überzeugt, das ist einmal klar. Deswegen komme ich ja gefahren zu dir, du Trantütchen. Der junge Graf Uchow aus dem engsten Kreis führt die Truppe an, die dem Gasudaren persönlich untersteht. Mit vollem Namen heißt sie Bund der wackeren russländischen Burschen im Namen des Guten. Durch die Bank heißblütige junge Männer, rechte Kerle, die aber noch an die Kandare genommen werden müssen. Mit ihrer Führung wollte es irgendwie von Beginn an nicht klappen. Haben einfach kein Glück mit ihren Köpfen, die Jungs. Zum Davonlaufen ist das. Jedes Jahr tauscht der Gasudar den Kommandoführer bei ihnen aus. Aber es kommt einfach keine Linie hinein. Rätselhaft das Ganze. Wackelburschen nennen wir von der Apritschnina diese Pappenheimer insgeheim. Da läuft eine Menge schief bei denen, oh wei. Aber dafür sind wir ja da, um zu helfen. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir unsere Erfahrung weitergeben können. Das Büro der Burschen kommt in Sicht, ein vornehm ausstaffierter Bau. Köpfe gibt es wenige bei ihnen, aber Geld im Überfluss, wie man sieht. Plötzlich noch ein Anruf, und diesmal blinkt das rote Lämpchen. Dringliche Angelegenheit. Der Alte ist dran.
Komm, Jager, wo steckst du gerade?
Bei den Wackelburschen, Ältester.
Vergiss sie und düs ab nach Orenburg. Unsere Leute haben sich dort mit den Zöllnern in den Haaren.
Aber dafür ist der linke Flügel zuständig, Ältester. Ich hab damit die längste Zeit zu tun gehabt.
Tschapisch begräbt seine Mutter, Sieri und Worsk sind im Kreml und reden Fraktur mit Graf Savelyev und Samosja, der Blödmann, hat auf der Astaschenka einen aus der Strelitzenkanzlei gerammt.
Auch das noch. Baldochei.
Auf Dienstreise in Amsterdam. Los, Kamjaga, mach hin, du musst dort sein, bevor sie uns über den Tisch ziehen. Du warst beim Zoll. Du kennst den Laden. Da klemmt ein 100.000er, großes Ding. Wenn das abkracht, ärgern wir uns schwarz. Die Zollfritzen haben uns schon genug geschröpft diesen Monat. Kläre die Sache.
Schuld und Sühne, mein Ältester. Na fein. Ohrenburg. Das heißt, an die Trasse. Mit der Trasse ist nicht zu spaßen. Um die rauft man sich bis aufs Blut. Ich rufe die Wackelboschen an und gebe bis zum Abend Entwarnung. Bis zum großen Heulen bin ich wieder da. Ich fahre zurück auf die Promenaden, überquere ein neues Mal die Kameni Most und tauche von da in die Tunnelstraße Kaluschskaja 2. Eine breite, glatte Fahrbahn. Ich hole das Letzte aus meinem Merin heraus. 260 Werst die Stunde. Nach 18 Minuten lange ich am Flughafen Vnukovo an, stelle meinen Merin auf einem roten Parkplatz ab und betrete die Abfertigungshalle. Ein Mädchen in Aeroflot-Uniform, blau mit Schulterklappen und Silberstickerei, dazu weiße Kniestiefel und weiße Lederhandschuhe, nimmt mich in Empfang, geleitet mich zum Hochsicherheitskorridor. Ich lege meine rechte Hand an die quadratische Scheibe. Augenblicklich schwebt mein ganzes Leben vor uns in der mit Kiefernharzaroma geschwängerten Luft. Geburtsjahr, Dienstgrad, Wohnort, Familienstand, Sozioindex, Gewohnheiten. Besondere Kennzeichen, Muttermale, Krankheiten, Psychosoma, Charakterkern, Vorlieben, Gebrechen, Abmessungen äußerer und innerer Organe. Das Mädchen schaut auf meine körperliche und seelische Visitenkarte, erkennt und vergleicht. Totale Durchschaubarkeit. So der Wahlspruch unseres Gasudaren. Und außerdem, wir sind ja zu Hause. Unter uns. Da muss sich keiner schämen.
Wohin soll die Reise gehen, Herr Pritschnik?
Fragt die Bedienstete. Ohrenburg, antworte ich. Erste Klasse.
Ihr Flugzeug startet in 21 Minuten. Das Ticket kostet 12 Rubel. Die Flugzeit beträgt 50 Minuten. Wie möchten Sie bezahlen?
In bar. Bei der Apritschnina wird immer und überall nur noch mit klingender Münze bezahlt.
Welcher Prägung?
Zweite.
Fein.
Das Fräulein stellt mir das Ticket aus, indem sie mit ihren Leuchthandschuhen durch die Luft fährt. Ich reiche ihr das Geld. Einen goldenen Zehner mit des Gasudaren edlem Profil und zwei einzelne Rubel dazu. Sie verschwinden in der Mattscheibe.
Ich darf bitten?
Mit einer angedeuteten Verbeugung winkt sie mich in den Wartesaal für Fluggäste erster Klasse durch. Ich gehe hinein. Sogleich tritt ein Mann in weißer Papacha-Pelzmütze und weißer Kosakenuniform auf mich zu und erbietet sich mit einem tiefen Diener, mir den Mantel abzunehmen. Ich überlasse ihm den schwarzen Kaftan und die Mütze. In dem geräumigen Erste-Klasse-Saal halten sich nur wenige Fluggäste auf. Zwei Kasachenfamilien in üppiger Tracht, vier stille Europäer, ein alter Chinese mit einem Knaben in Begleitung, ein Bojare mit drei Dienern, eine einzelne Dame und zwei angetrunkene, laut daherredende Kaufleute. Außer der Dame und den Chinesen sind alle mit Essen beschäftigt. Die Speisewirtschaft ist gut. Ich habe hier schon mehrmals gegessen. Und nach den goldenen Fischlein stellt sich der Hunger ein. Ich nehme an einem Tisch Platz. Umgehend erscheint vor mir der gläserne Kellner, der aussieht wie Gogols unsterblichen Büchern entsprungen. Pausbäckig, mit prallen roten Lippen, Kräusellocken und süßlichem Lächeln.
Was wünschen der Herr? Womit kann ich dienen? Ich wünsche, passe ich mich seinem Tonfall an, ein Gläschen zu trinken und ein Häppchen dazu und noch etwas Leichtes hinterher. Korn mit Gold- und Silberflimmer, Kaviar aus Shanghai, gedörrte Störrücken nach Taiwaner-Art, Reizker, mariniert und in Sahne, Rindskopfsülze, Flusszander aus heimischen Gewässern, Guangdonger Schinken.
Bring Silberkorn, Reizker in Sahne und Sülze. Was gibt's als Hauptgang, Herzerwärmendes?
Sterletsuppe, Moskauer Borsch, Ente mit Rüben, Kaninchen mit Nudeln, Forelle auf Holzkohle gebacken, Rinderkotelett mit Kartoffeln.
Die Suppe und ein Glas süßen Quas. Sehr wohl, der Herr. Der Gläserne verschwindet. Mit ihm ließe sich über alles reden. Selbst über Saturn-Satelliten. Sein Speicher ist im Grunde grenzenlos. Einmal im Suff erdreistete ich mich, den Gläsernen in meinem Stammlokal nach der Formel für lebend gebärende Fasern zu fragen. Er hat sie mir genannt, um hernach in aller Ausführlichkeit den technologischen Vorgang zu erläutern. Wenn unser Alter einen gehoben hat, stellt er dem Gläsernen am liebsten immer die eine Frage. Wie lange haben wir noch, bis die Sonne explodiert? Die Antwort erfolgt auf das Jahr genau. Jetzt aber habe ich gewiss keine Zeit, lose Reden zu führen. Und außerdem Hunger. Im Handumdrehen taucht das Bestellte aus dem Tisch hervor. Solche fügsamen Tische haben sie hier. Der Wodka wird prinzipiell in Karaffen serviert. Ich kippe ein Gläschen, schiebe gesalzene Reizka in Sahne nach. Zum Wodka hat die Menschheit noch nichts Besseres erfunden. Dagegen verblassen selbst die Salzgürkchen meiner alten Gouvernante. Ich verspeise ein vorzügliches Stück Sülze mit Senf, leere ein Glas gesüßten Kwas und gehe zur Fischsuppe über. Bei ihr muss man sich bekanntlich Zeit lassen. Während ich esse, schaue ich ein bisschen in die Runde. Die Kaufleute sind dabei, die zweite Karaffe niederzumachen, schwätzen über irgendeinen 3-Stufen-Durchzug und 100 PS-Parakleten, die sie in Moskau anscheinend an den Mann gebracht haben. Die Kasachen palavern etwas in ihrer Sprache, essen Kuchen und trinken Tee. Der Chinese und sein Junge kauen Mitgebrachtes aus der Tüte. Die Dame raucht selbstvergessen. So wie ich mit der Suppe fertig bin, bestelle ich eine Tasse türkisch gebrauten Kaffee, rauche eine Zigarette. Dabei rufe ich unsere Jungs an der Trasse an, um zu erfahren, worum es eigentlich geht. Patrochas Gesicht erscheint. Ich schalte um auf den Intimmodus. Patrochas Erläuterungen kommen wie aus der Pistole geschossen. 12 Tieflader, gehobene Schneiderei, Shanghai, Tirana. Wir haben uns ein bisschen aufgespielt, sie gleich hinterm großen Tor gestoppt und auf die Filzbank dirigiert, aber die Versicherer haben sich quergestellt. Die haben nach der alten Tabelle kassiert. Einen neuen Vertrag zu basteln hatten sie keine Lust. Wir haben über die Kammer Druck gemacht. Der Boss sagt, sie hätten dort mit den Zöllnern ihr eigenes linkes Ding laufen. Wir wieder hin zu den Zöllnern? Sie spielen das gleiche Spiel. Der Oberste deckt die Sache, der Sekretär hat den Schwanz eingezogen. Naja, kurz in 2 Stunden wollen sie ziehen lassen.
Ah ja, sage ich und denke nach. In solchen Fällen muss man ein guter Schachspieler sein und absehen können, was passiert. Das hier ist kein einfacher Fall, aber nachzuvollziehen. Wenn der Sekretär aus der Zollkanzlei den Schwanz eingezogen hat, heißt das, die Chinesen haben einen luftleeren Korridor gekauft und den Vertrag gleich hinter dem Grenzposten neu aufgesetzt bekommen. Damit sind sie bei den Kasachen schon mal reibungslos durchgerutscht. Und selbstredend haben sich die Zöllner nur verzogen, um am großen Westtor wieder aufzukreuzen. Hier kriegen die Chinesen den falschen Vertrag wieder abgenommen und werden regulär zur Kasse gebeten. Alsdann wird die Versicherungsurkunde geschreddert und die dortige Kanzlei erstellt eine 4-Stunden-Note. Zuletzt wird der Maulwurf begraben und ein sauberer Vertrag unterschrieben, worauf die 12 Laster mit gehobener Schneiderei ins ferne Albanien entschweben und die Zöllner uns wieder einmal gelinkt haben. Ich überlege. Patrocha wartet. Pass auf, Bursche. Du besorgst dir den Herzkasper, beraumst mit dem Sekretär eine Sachverhaltsklärung an, nimmst zu dem Treffen einen geschmierten Federfuchser mit und stellst ein paar von unseren Ärzten dazu. Einen getürkten Vertrag habt ihr dabei?
Selbstverständlich. Für wann soll ich das Treffen ansetzen?
Ich blicke auf die Uhr. In 1,5 Stunden.
Gut.
Und dem Sekretär kannst du schon mal stecken, dass er es mit mir zu tun kriegt.
Alles klar.
Ich stecke den Faustkeil ein. Drücke die Zigarette aus. Die Landung ist schon bekannt gegeben. Ich halte die flache Hand vor die Tischplatte, danke dem Gläsernen für das Mahl und stiefele durch den zart rosa getünchten, nach Akazienblüten duftenden Korridor zum Flieger. Der ist nicht groß, aber bequem. Eine Boeing Izendi 797. Rundum chinesisch beschriftet, versteht sich. Wer die Boeing baut, darf sie auch anmalen. Ich gehe in die erste Klasse und setze mich. Außer mir sind noch 3 Personen in der Kabine. Der alte Chinese mit dem Knaben und die einzelne Dame. Alle 3 Zeitungen, die bei uns erscheinen, liegen aus. Die Russ, der Kommersant und die Wasrajdinje. Aber die Nachrichten kenne ich schon alle und sowieso habe ich gerade keine Lust, vom Papier zu lesen. Der Flieger startet. Ich bestelle mir einen Tee, dazu einen alten Film. Rette sich, wer kann. Wenn ich zu einem Einsatz fliege, gucke ich mir immer Filmkomödien von früher an, aus alter Gewohnheit. Die sind witzig, auch wenn sie aus Sowjetzeiten stammen. Die hier handelt zum Beispiel davon, dass Löwen und Tiger per Schiff befördert werden und unterwegs aus den Käfigen ausbrechen und die Leute erschrecken. Man guckt zu und denkt, Russen hat es damals zu Zeiten der Roten Wirren genauso gegeben und sie hatten genauso ihren Spaß am Leben wie wir. Nur, dass sie größtenteils Atheisten waren. Ich schiele zur Seite, um mitzukriegen, was die anderen gucken. Die Chinesen gucken die Rebellen vom Liangshangpo, das war klar. Und die Dame? Aha, da staune ich aber. Die große russische Mauer.
So wie die Dame aussieht, hätte ich diese Vorliebe nie für möglich gehalten. Die große russische Mauer. An die 10 Jahre ist es her, dass unser großer Fjodor Lisi, genannt Yeti Fedi, diesen Film gedreht hat. Den bedeutendsten in der Geschichte des wiedergeborenen Russland. Darin geht es um die Verschwörung zwischen der Auswärtigen Kanzlei und der Duma, die Errichtung der großen Westmauer, den Kampf des Gasudaren, die Anfänge der Aprichnina und um Valui und Sviroga, die 2 Helden, die damals auf der Datscha des schurkischen Ministers ihr Leben lassen mussten. Ein Fall, der unter der Überschrift »Filetieren und Verkaufen« in die Annalen Russlands eingegangen ist. Was hat dieser Film für Aufregung verursacht? Wie viel Streit? Wie viele Fragen und Antworten heraufbeschworen? Wie viele Beulen seinetwegen Köpfe und Karossen abbekamen? Der Schauspieler, der den Gasudaren darstellt, ist anschließend ins Kloster gegangen. Es ist lange her, dass ich den Film zum letzten Mal gesehen habe. Doch ich kenne ihn immer noch auswendig. War er doch für uns Aprichniki beinahe eine Art Lehrfilm. Vor mir in der blauen Blase die Gesichter des Außenministers und seines Helfershelfers, des Duma-Vorsitzenden. Sie hocken auf der Minister-Datscha und schmieden den furchtbaren Komplott zu Russlands Teilung. Duma-Vorsitzender.
Gesetzt den Fall, wir reißen die Macht an uns. Was fangen wir mit Russland an, Sergei Iwanowitsch?
Minister.
Filetieren und verkaufen.
Vorsitzender.
An wen?
Minister.
Den Osten an die Japaner, Sibirien an die Chinesen, den Kreis Krasnodar an die Ukrainer, den Altai an die Kasachen, das Gebiet Pskow an die Esten, Nowgorod an die Weißrussen und das Mittelstück behalten wir. Alles ist gerüstet, Boris Petrowitsch. Das Personal ist rekrutiert und befindet sich an Ort und Stelle.
Vielsagende Pause. Kerzenschein.
Schon morgen kann es losgehen. Was meinst du?
Vorsitzender, sich umblickend.
Ein bisschen Bammel habe ich schon, Sergei Iwanowitsch.
Minister, fasst den Vorsitzenden um die Schultern, bläst ihm seinen heißen Atem ins Gesicht.
Nur keine Angst. Wir beide zusammen werden Moskau ausnehmen, hörst du, Moskau?
Schließt lüstern die Augen zu einem Spalt.
Überleg doch mal, mein Lieber. Ganz Moskau wird in unserer Hand sein.
Zeigt seine schwammige Handfläche vor.
Was ist nun? Unterschreibst du?
Gleich darauf sieht man die Augen des Duma-Vorsitzenden in Großaufnahme. Erst fahrig und verschreckt wie bei einem gehetzten Wolf. Doch auf einmal glimmt darin ein boshafter Funken und wächst sich aus zu unbändiger Wut. Im selben Moment setzt eine düstere Musik ein. Ein beängstigender Schatten legt sich von schräg hinten über die Szenerie. Der Nachtwind bauscht die Gardine, die Kerze flackert, ein Hund bellt. Und in der Dunkelheit ballen sich die Fäuste des Vorsitzenden, bebend zuerst vor Angst, und dann aus Groll und Hass gegen den russländischen Staat. Vorsitzender, zähneknirschend.
Ich unterschreibe alles.
Lisi ist ein guter Regisseur. Nicht umsonst hat ihn der Gasudar gleich nach diesem Film zum Oberhaupt der Filmkanzlei gemacht. Aber die Dame dort drüben, sie sieht aus wie eine Adlige. Und für die müsste dieser Film ein rotes Tuch sein. Sie schaut in die Blase, als sehe sie gar nicht richtig hin. Wie hindurch. Mit kalter, teilnahmsloser Miene. Schön ist sie nicht gerade, aber von Rasse. Dass sie nicht im Armenhaus an der Novaya Sloboda aufgewachsen ist, sieht man. Ich kann es mir nicht verkneifen und spreche sie an. Gefällt Ihnen der Film denn, gnädige Frau? Sie wendet mir ihr gepflegtes Gesicht zu.
Er gefällt mir außerordentlich, Herr Aprichnik. Ist es Ihre dienstliche Pflicht, mich das zu fragen?
Bei diesem Konter zuckt kein Muskel in Ihrem Gesicht. Sie ist kaltblütig wie eine Schlange. Durchaus nicht.
pariere ich. Mich wundert es nur, weil in dem Film so viel Blut fließt.
Und Sie meinen, russische Frauen mögen das nicht?
Frauen überhaupt? Was die russischen angeht?
Sie haben dafür gesorgt, Herr Apritschnik, dass die russischen Frauen den Anblick von Blut seit langem gewöhnt sind.
Das hat gesessen. So leicht kommt man ihr anscheinend nicht bei. Mag schon sein, aber ich denke trotzdem, es gibt angenehmere Filme für das weibliche Auge. In diesem da steckt so viel Leid.
Jeder nach seinem Gusto, Herr Apritschnik. Sie entsinnen sich vielleicht der alten Romanze »Was tut es, ob ich leide oder lache?«
Sie nimmt sich ein bisschen viel heraus, finde ich. Dann entschuldigen Sie, ich hatte einfach nur so gefragt.
Und ich habe einfach nur so geantwortet.
Erwidert sie und dreht sich weg von mir, heftet ihren leidenschaftslosen Blick wieder auf die Blase. Der Fall interessiert mich nun doch. Ich lichte sie mit meinem Faustkeil ab und gebe unserem Sicherheitsdienst ein Signal, die Dame für mich aufzubereiten. Die Antwort kommt umgehend. Anastasia Petrovna Stein-Sotskaya, die Tochter des Duma-Sekretärs Sotsky. Ach du heiliger Strohsack, das ist genau jener Sekretär, der mit dem Duma-Vorsitzenden damals den schändlichen Plan zur Aktion Filetieren und Verkaufen ausgeheckt hat. In der heißen Zeit damals war ich noch nicht bei der Apritschnina, saß still in meiner Zollabteilung mit alten Büchern und Edelmetallen beschäftigt. Aber nun weiß ich, warum sie sich diesen Film anschaut. So anschaut. Es ist ja ihre Familiengeschichte. Der Sekretär Sotsky ist seinerzeit, wenn die Erinnerung mich nicht trügt, mit 9 weiteren Rädelsführern auf dem schönen Platz enthauptet worden. Auf meiner Blase gehen Tiger in Käfigen um, springen sowjetische Köchinnen durchs Bild, ich krieg kaum noch was mit davon. Neben mir sitzt ein Opfer des russländischen Staates. Wie mag man mit dieser Frau umgesprungen sein? Nicht einmal von ihrem Namen hat sie gelassen, nur einen Doppelnamen draus gemacht. Aus Stolz. Ich ordere eine ausführliche Biografie. 32 Jahre alt, verheiratet mit dem Textilhändler Boris Stein, hat seinerzeit 6 Jahre mit der Mutter und dem jüngeren Bruder in der Verbannung gelebt, später Jura studiert. Charakterkern, fliehende Schwester 18, Linkshänderin, Schlüsselbeinbruch, anfällige Lunge, schlechte Zähne, 2 Fehlgeburten, beim 3. Mal einen Jungen zur Welt gebracht. Wohnhaft zurzeit in Orenburg. Steckenpferde, Bogenschießen, Schachspielen, russische Romanzen zur Gitarre singen. Ich schalte meine Tiger ab, versuche zu dösen. Doch die Gedanken kommen von ganz allein in den Kopf gekrochen. Da sitzt neben mir ein Mensch, der gekränkt ist bis ins Mark, der einen tiefen Groll hegt. Nicht nur auf uns, die Apritschniki, nein, ebenso auf den Gasodaren. Und diesem Menschen ist nicht mehr zu helfen. Dabei hat er einen Sohn großzuziehen. Und wahrscheinlich haben Stein und sie donnerstags einen Salon, wo die Orenburger Intelligenzia zusammenkommt. Da singen sie Romanzen, trinken Tee mit Kirschkonfitüre und anschließend führen sie Gespräche. Und man muss nicht Praskovia, die Wahrsagerin, sein, um zu ahnen, worum und um wen diese Gespräche sich drehen. Solche Leute gibt es nach allem, was war, zu Hunderttausenden. Rechnet man Kinder und Ehegatten mit ein, sind es Millionen. Das ist keine gering zu veranschlagende Kraft. Man muss ihr Rechnung tragen. Auch hier lohnt es vorauszudenken, Züge des Gegners abzusehen. Und dass man diese Leute aus ihrer vertrauten hauptstädtischen Umgebung ausgesiedelt und nach Orenburg oder Krasnodar gescheucht hat, ist kein Ausweg, keine Lösung. Kurz, die Gnade unseres Gasodaren ist groß. Aber das ist wohl gut so. Am Ende gelingt es mir doch noch ein Weilchen zu schlummern. Im Traum habe ich etwas flüchtig auftauchen und wieder entwischen sehen. Das weiße Pferd war es nicht. Es war viel kleiner, krümelig und traurig. Ich schrecke hoch, als die Landung angekündigt wird. Aus dem Augenwinkel schaue ich hinüber auf die Blase mit dem historischen Film. Der läuft auf seine Entscheidung zu. Das Verhör in der geheimen Kanzlei, auf der Streckbank, die glühenden Eisen und das wutverzerrte Gesicht des Ministers.
Ah, ich hasse euch! Ah,
Darauf das Finale, die Schlussszene. Wie der Gasudar, noch ein junger Mann, vor dem Hintergrund seiner vom Licht der aufgehenden Sonne überfluteten heimatlichen Landschaft stehend, den Ziegelstein, den ersten, in der Hand hält und gen Westen blickend die geheiligten Worte spricht.
Die große russische Mauer!
Wir landen. Patrocha holt mich ab, ein junger Mann mit Stupsnase, roten Wangen und etwas zu viel Goldpuder im Schopf. Ich steige in seinen Merin und wie immer kommt es mir vor, als wäre es mein eigener. Déjà-vu. Alle Apritschniki fahren die gleichen Wagen. In Moskau wie in Orenburg oder Oymyakon. 400 PS Limousinen der gewissen Marke in kräftigem Tomatenrot. Grüß dich, Patrocha.
Grüß dich, Kamjaga.
Wir duzen uns alle. Die Apritschnina ist eine große Familie. Auch wenn ich anderthalbmal so alt bin wie Patrocha. Wieso tut ihr euch so schwer beim Mäusefangen? Kaum ist Chapisch mal weg, läuft bei euch alles quer.
Oh, mach halblang, Kamjaga. Die Sache ist link. Sie haben einen Haken in der Kanzlei sitzen und Chapisch stand sich mit der Kanzlei bis vor kurzem extrem gut. Ich bin für sie ein Niemand. Da muss eine Schulter her.
Aber eine Linke. Ich bin von der Rechten.
Das tut jetzt nicht zur Sache, Kamjaga. Hauptsache, du hast das Siegel. Im Streitfall braucht es einen Apritschnik mit Vollmachten.
Das muss er mir nicht sagen. Ein Apritschnik mit Vollmachten hat das Siegel. Exakt 12 Apritschniki gibt es, die das Siegel haben. Es steckt im linken Handteller, unter der Haut. Um es mir zu nehmen, muss man mir die Hand abhacken. Hast du den Sekretär bestellt?
Aber sicher. In 15 Minuten beginnt die Klärung des Sachverhalts.
Ärzte?
Alles top.
Na dann mal los. Patrocha manövriert verwegen, ist im Nu durch das Flughafentor und auf dem Trakt, wo er richtig Gas gibt. Wir düsen davon. Nicht nach Orenburg hinein, berühmt für seine gehäkelten Schals und mandeläugigen russisch-chinesischen Schönheiten, sondern in die Gegenrichtung. Unterwegs setzt Patrocha mir den Fall bis ins Kleinste auseinander. Lang, lang ist es her, dass ich beim Zoll war. In dieser Zeit hat sich viel Neues getan. Manches davon hätten wir uns damals nicht vorstellen können. Zum Beispiel gibt es inzwischen gläserne Schwarzarbeiter. Ein geheimnisvoller Export von Leerräumen hat sich etabliert. Zurzeit steht in Sibirien subtropische Luft hoch im Kurs, wird in Größenordnungen abgesetzt. Ebenso irgendwelche Boxen mit eingerollten Wünschen aus dem Reich der Mitte. Rätselhaft. Zum Glück ist, was wir heute zu erledigen haben, von simplerer Art. In einer Viertelstunde ist Patrocha an der Trasse. Hier war ich bestimmt schon 3 Jahre nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich sie zu Gesicht bekomme, stockt mir aufs Neue der Atem. Diese Trasse ist ein gewaltiges Ding. Sie nimmt in Huangshu ihren Anfang, durchquert China, kriecht durch Kasachstan, stößt durch das Südtor in der Südmauer herein und zieht sich dann quer durch unser liebes Russland bis nach Brest. Und von dort geraden Weges nach Paris. Huangshu, Paris. Das ist schon was. Die Trasse wurde gebaut, nachdem sich die Produktion aller wichtigen Industriegüter mehr oder weniger komplett nach China verlagert hatte. Eine 10-spurige Autobahn plus 4 unterirdische Schnellzuggleise. Rund um die Uhr brummen die Schwertransporter hier entlang. Flitzen die Silberpfeile unter der Erde. Man kann sich kaum satt sehen daran. Wir kommen näher. Die Trasse ist dreifach eingezäunt und scharf bewacht, um Diversanten und durchgeknallte Cyberpunks abzuhalten. Wir fahren auf das Gelände der Kläranlage. Ein schöner, großer Bau, ganz aus Glas, speziell auf die Bedürfnisse von Fernfahrern ausgerichtet. Es gibt hier einen Wintergarten mit Palmen, eine Sauna mit Schwimmbecken, chinesische Garküchen und russische Restaurants, Turnhallen, ein Freudenhaus mit kunstfertigen Nutten, Hotel, Kino, alles da. Patrocha und ich gehen auf direktem Wege in den Klärungsraum. Dort sitzen sie schon auf Kohlen, der Sekretär der Zollkanzlei, der von uns geschmierte Untersekretär, 2 aus der Versicherungskammer, ein Obmann aus der Verkehrskanzlei und 2 Vertreter der Chinesen. Wir setzen uns dazu und beginnen mit der Klärung. Ein chinesisches Teemädchen tritt ein, bereitet weißen Tee zur Belebung von Körper und Geist, schenkt jedem lächelnd ein. Der Zollsekretär sträubt sich derweil wie ein Büffel.
Der Dreck ist sauber. Die Kasachen haben keine Einwände. Der Vertrag ist wasserdicht und in Ordnung.
Klarer Fall. Der Sekretär hat sich für die ganze Kolonne bezahlen lassen.
Alle 12 Lastzüge, freie Fahrt bis nach Brest. An uns ist es nun, die Chinesen aufzuhalten, damit sie die Frist der Wegeversicherung überziehen. Und dann kommt unsere Prämie obendrauf. Sie beträgt 3%, das weiß an der Trasse jeder Hund. Diese 3% machen, dass die Kasse der Aprichnina immer gut gefüllt ist. Und nicht nur sie. Es reicht für alle Verwahrer von Recht und Gesetz, für jeden fällt etwas ab. Mit diesen 3% sind vielerlei ordentliche Ausgaben abgedeckt. Und Ausgaben haben wir, die Diener des Gasodaren, jede Menge. Das sollte ein Zollsekretär, der selber in Yuan schwimmt, doch wohl einsehen können. Der Verkehrsobmann ist einer von uns. Er fängt an aufzufahren.
Bei 2 Transporten ist die chinesische Plakette der technischen Durchsicht gefälscht. Wir benötigen eine Expertise.
Ein Chinese widerspricht.
Die Plakette ist in Ordnung. Hier ist das Zertifikat.
Die Leuchthieroglyphen der Urkunde erscheinen vor uns in der Luft. Ein umgangssprachliches Chinesisch habe ich mir in den Jahren zugelegt. Ohne das käme man heutzutage nicht weit. Aber die Hieroglyphen sind für mich immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Dafür ist Patrocha firm im Chinesischen. Er hat das Protokoll über einen Austausch der 2. Turbine ausgegraben, belichtet es mit seinem Aschenputtel.
Wo ist denn das Gütesiegel? Hersteller? Seriennummer?
Fabrik! Rotes Paradies! Shantou! Right Chung Tse! Daum Daum Sing Dong Sung Gung Dao! 380-675-4069! Chung Tse! Daum
Ah ja. Die Turbine ist sozusagen auf unserem Mist gewachsen. Da schlägt die Nummer mit der Plakette nicht an. Gar nicht so einfach heutzutage, an der Trasse zu arbeiten. Zu meiner Zeit waren diese Transporte bei Bedarf leicht aus dem Verkehr zu ziehen. Man stach ihnen ein Loch in den Reifen, hängte ihnen irgendwas an, streute den Fahrern notfalls in der Garküche Hasch zwischen die Nudeln. Inzwischen wird da aufgepasst, aber das macht nichts. Wir haben noch unser bewährtes, altes Hausmittel. Das Mädchen, das den Tee serviert, ist zufällig auch geschmiert.
Meine Herren, ich erachte unser Gespräch für beendet,
spricht der Sekretär und greift sich im selben Moment ans Herz. Große Aufregung. Was hat er?
Ein Herzanfall!
Na sowas. Das Mädchen errötet nicht mal, verbeugt sich und schwebt mit ihrem Teetischchen davon. Die Ärzte treten auf den Plan und schaffen den Sekretär weg. Er stöhnt und ist ganz bleich.
Das wird schon wieder, Savelij Tikhanovich.
Beruhigen wir ihn. Und ob das wieder wird? Die Chinesen erheben sich in dem Glauben, die Sache wäre geritzt. Aber nein. Jetzt sind wir an der Reihe. Mit einer Steilvorlage an den geschmierten Untersekretär. Herr Untersekretär, wir hätten da noch eine Frage. Könnte es sein, dass die Wegeversicherung rückdatiert ist?
Was? Wie? Wie kommen Sie darauf? Aber das haben wir gleich.
Der Untersekretär stiert auf die Urkunde, richtet sein Aschenputtel darauf.
Stimmt! Die blaue Marke ist verwischt. Ach, ihr Halunken! Habt unseren vertrauensseligen alten Savelij an der Nase rumgeführt! Angeschmiert! Verkackeiert!
Sieh an, was der Fall für eine Wendung nimmt.
Es ist ganz unmöglich,
murmelt der Chinese.
Der Vertrag ist von beiden Grenzbehörden beglaubigt.
Wenn der russländische Zollbeamte eine Unregelmäßigkeit entdeckt hat, müssen Expertise und Gegenexpertise erstellt werden, antworte ich. In Streitfällen wie diesem bin ich als Aprichnik mit Vollmachten befugt, unsere Seite zu vertreten. Die Chinesen geraten in Panik. Dieses Verfahren frisst eine Unmenge Zeit und die chinesische Versicherung läuft ab. Eine Verlängerung in die Wege zu leiten, ist umständlicher als eine Störrückenpastete zuzubereiten. Hierfür bräuchte es zunächst einmal eine Hygieneinspektion, eine nochmalige technische Durchsicht, dann ginge es von neuem zur Grenzkontrolle und ein Sichtvermerk vom Kartellamt müssten sie sich auch noch besorgen. Bleibt also nur ein Ausweg. Schließen Sie eine neue Versicherung ab, meine Herren. Die Chinesen jaulen auf, stoßen Drohungen aus. Wem willst du denn drohen, Shabi? Versuch doch mal, dich bei irgendwem zu beschweren.
Eine russländische Versicherung ist der beste Schutz gegen Cyberpunks,
schleimt der Obmann aus der Verkehrskanzlei.
Wo ist das Siegel?
stoßen die Chinesen zähneknirschend hervor. Na, was dachtet ihr, wozu ich hier eingeflogen bin? Bitteschön. Meine linke Handfläche legt sich auf die Mattscheibe und zaubert das kleine Staatssiegel hervor. Nun gibt es keine weiteren Fragen. Patrocha und ich, wir zwinkern uns zu. Die 3% sind unser. Die Chinesen ziehen ab mit sauertöpfischen Mienen. Der Untersekretär, der seines Amtes gewaltet hat, wie geschmiert. Er geht seiner Wege. Wie alle anderen auch. Zurückbleiben Patrocha und ich.
Hab Dank, Kamjaga,
sagt Patrocha und schüttelt mir die Hand. Schuld und Sühne, Patrocha. Wir trinken unseren Tee aus und gehen an die frische Luft. Hier ist es kälter als in Moskau. Mit den Zöllnern haben wir Aprichniki einen alten Zwist, kein Ende abzusehen. Und alles nur, weil die Zöllner dem Bruder des Gassudaren Alexander Nikolajewitsch unterstehen. Woran sich eben auf absehbare Zeit nichts ändern wird. Und dieser Alexander Nikolajewitsch kann unseren Alten auf den Tod nicht ausstehen. Zwischen den beiden muss irgendwas gewesen sein, dass nicht einmal der Gassudar es schafft, sie miteinander zu versöhnen. Da ist nichts zu machen. Wie es war, so wird es bleiben. Ein ewiger Krieg.
Ein bisschen Entspannung wäre jetzt das Richtige,
sagt Patrocha und fährt sich die Zobelmütze in den Nacken schiebend durch den goldenen Schopf.
Lass uns in die Sauna fahren. Da gibt es einen Masseur, der gut zupackt. Und zwei süße Gunjan Gotschki.
Er holt seinen Faustkeil hervor und zeigt sie mir. Ich sehe zwei bezaubernde Chinesinnen vor mir in der Luft schweben. Die eine nackt auf einem Büffel reitend, die andere nackt unter einem brausenden Wasserfall.
Na?
Fragt Patrocha, verschwörerisch zwinkernd.
Du wirst es nicht bereuen. Die sind besser als eure Moskauerinnen. Ewige Jungfrauen.
Ich blicke auf die Uhr. 15 Uhr. Geht nicht, Patrocha. Ich muss heute noch nach Tabol und anschließend in Moskau einen Stern auslöschen.
Wie du meinst. Dann also zum Flughafen?
Genau. Während er mich hinbringt, schaue ich in den Flugplan und buche. Beinahe gerate ich in ein einstündiges Loch, doch es gelingt mir, einen schon auf der Piste stehenden Flieger zurückzuhalten. Er wartet auf mich. Klarer Fall. Ich verabschiede mich von Patrocha und besteige das Flugzeug der Linie Orenburg-Tabol. Setze einen Ruf an Praskovias Sicherheitsgarde ab, weise sie an, mich abzuholen. Dann setze ich die Kopfhörer auf, ordere Rimski-Korsakows Scheherazade, lausche. Darüber schlafe ich ein. Eine Stewardess weckt mich mit sanfter Hand.
Herr Pritschnik, wir sind schon gelandet.
Bestens. Ich trinke ein Glas Altai-Quell und verlasse das Flugzeug. Betrete das Rollband, das mich in die riesige Abfertigungshalle des Flughafens Jermak Timofejewitsch bringt. Ganz neu erbaut, von den Chinesen. Ich war schon dreimal hier. Immer in derselben Angelegenheit. Bei der Wahrsagerin. Unter der riesigen Figur des Atamanen Jermak mit dem Leuchtschwert warten zwei Riesenbabys aus der Leibgarde der bedeutenden Prophetin auf mich. Obwohl einen Kopf größer als ich und in den Schultern doppelt so breit, nehmen sie sich neben Jermaks Granitstiefel aus wie zwei Feldmäuse in roten Kaftanen. Ich gehe auf sie zu. Sie verbeugen sich und bringen mich zu ihrem Auto. Vorher nehme ich schnell einen tiefen Zug der guten Taboler Luft. Hier ist es noch kälter als in Orenburg. 32 Grad minus. So viel zur globalen Erderwärmung, von der sie im Ausland faseln. In Russland hat es noch richtig Frost und Schnee, meine Herren, da könnt ihr sicher sein. Man lädt mich in einen mächtigen chinesischen Jeep. Die Stoßstange sieht aus wie ein Wildschweinrüssel. Diese Sorte Jeeps sieht man neuerdings überall in Sibirien herumfahren. Sie funktionieren zuverlässig, ohne Pannen, in Hitze wie bei strengem Frost. Die Sibiriaken sagen Keiler dazu. Zuerst fahren wir ein Stück Autobahn, dann eine schmalere Chaussee. Der Burschenführer aus Moskau meldet sich. Zur Auslöschung des Sterns sei alles vorbereitet. Das Konzert beginne um 20 Uhr. Gut zu wissen, aber ob ich pünktlich sein werde, steht noch dahin. Eine Weile zieht sich die Straße durch den lockeren Wald, bevor sie in die dichte Taiga hineinstößt. Wir fahren schweigend. Ringsum schneebedeckte Kiefern, Tannen und Lärchen dicht an dicht. Ein schöner Anblick. Aber die Sonne neigt sich schon dem Horizont zu. In einer knappen Stunde wird es dunkel. Wir sind ungefähr 10 Werst gefahren, als unser Jeep auf einen zugewehten Feldweg einbiegt. Mein Hauptstadtgängiger Merin würde hier sofort stecken bleiben. Dem Keiler macht es nichts aus.
Die anderthalb Arschin hohen Räder kneten den Schnee wie ein Fleischwolf. Der chinesische Keiler wühlt sich durch den russischen Schnee. Verst für Verst dringen wir in die jahrhundertealte Taiga ein, bis sich auf einmal eine große Lichtung auftut. Wir sind da. Mitten auf der Fläche erhebt sich eine skurril anmutende Hausburg, gefügt aus uralten Kiefernstämmen mit neckischen Türmchen, vergitterten Luken, geschnitzten Fensterverkleidungen, einem geschuppten Kupferblechdach, bunten Wetterfahnen und Hähnen obendrauf. Umgeben ist das Haus von einer 10 Arschin hohen Palisade aus fetten, oben angespitzten Bohlen. Unüberwindlich für Mensch und Tier. Der steinerne Yermak vom Flugplatz hätte vielleicht eine Chance. Aber auch nicht, ohne sich die Granitklöten zu schrammen. Wir fahren auf das hölzerne Tor zu. Es ist breit, mit schmiedeeisernen Beschlägen. Auf ein Signal aus unserem Jeep hin, das weder zu hören noch zu sehen ist, gehen die Torflügel auf. Und wir rollen auf den Hof des Anwesens. Im nächsten Augenblick ist der Wagen von chinesisch gekleideten Wächtern mit Schwertern und Streitkolben umstellt. Sämtliche Hauswächter Praskovias sind Kung-Fu-Meister aus China. Ich klettere aus dem Keiler und steige die paar Stufen bis unter das verschnörkelte Vordach, wo die wilden Tiere Sibiriens in geschnitzter Form versammelt sind. Und zwar ausschließlich in Liebe und Harmonie. Unglaubliches gibt es da zu sehen. Der Luchs leckt dem Reh die Stirn, die Wölfe spielen mit den Wildschweinen. Fuchs und Hase küssen sich und das Haselhuhn reitet auf dem Hermelin. 2 Bären stützen die Säulen des Vorbaus. Ich trete ein. Drinnen ist alles ganz anders. Keine Schnitzereien, nichts Rustikales, nichts Russisches überhaupt. Glatte, nackte, marmorverkleidete Wände, grün beleuchteter Steinfußboden, Ebenholzdecke, brennende Leuchter, Duftkerzen. Von einer Granitwand ergießt sich ein Wasserfall, darunter ein Becken, in dem weiße Seerosen schwimmen. Lautlos treten die Diener der Wahrsagerin auf mich zu. Sie sind wie Schatten aus der Unterwelt. Kühl ihre Hände, undurchdringlich die Gesichter. Zuerst nehmen sie mir die Pistole und den Faustkeil ab, dann Kaftan und Joppe, Mütze und Stiefel. In bloßem Hemd, Hosen und Ziegenwollsocken stehe ich nun da. Strecke die Arme nach hinten und bekomme von den lautlosen Dienern einen seidenen Kimono übergestreift. Die Stopfknöpfe werden geschlossen, an die Füße kommen weiche Pantoffeln. Diese Prozedur widerfährt hier einem jeden. Selbst Grafen, Fürsten oder Würdenträger aus dem engsten Kreis müssen den Kimono anziehen, bevor sie zur Wahrsagerin vorgelassen werden. Nun betrete ich die inneren Räumlichkeiten. Dort ist es wie immer. Kein Mensch, kein Laut. Im Halbdunkel sind chinesische Vasen zu erkennen. Tierplastiken aus Stein. Hieroglyphen schimmern an den Wänden. Künden von Weisheit und Ewigkeit. Stimme eines Chinesen von hinten.
Die Meisterin erwartet euch am Kamin.
Aha. Wieder einmal wird die Unterredung im Kaminsaal stattfinden. Praskovia liebt es, Gespräche am offenen Feuer zu führen. Oder liegt es nur daran, dass sie leicht friert? Ins Feuer zu blicken kann jedenfalls ein großes Vergnügen sein. Wie der Alte zu sagen pflegt, gibt es 3 Dinge, an denen man sich nicht satt sehen kann. Das Feuer, das Meer und wie andere arbeiten. Ich werde von den lautlosen Wächtern in den Kaminsaal geführt. Auch hier ist es schummrig und still. Nur das Holz im ausladenden Kamin lodert und knackt. Aber es sind nicht bloß Scheite, die da brennen. Es sind auch Bücher. Bücher und Birkenholz, die altbekannte Mischung im Kamin der Wahrsagerin. Genauso neben dem Kamin ein Stapel Holz, ein Stapel Bücher. Ich bin gespannt, was Praskovia diesmal den Flammen opfern wird. Beim letzten Mal waren es Gedichte. Ein Türklappen, ein Schlurfen. Sie ist da. Ich wende mich um. Die Wahrsagerin Praskovia auf ihren leuchtend blauen Krücken kommt, die dünnen Beine nachziehend, auf mich zu. Starre Heiterkeit in den Augen, die fest auf mich gerichtet sind. Schlurf, schlurf, machen ihre Füße auf dem Granitboden. Das ist ihr Klang.
Grüß dich, mein Täubchen.
Sei gegrüßt, Praskovia Mamontowna. Ihre Bewegungen sind zügig und elegant wie die einer Eisläuferin. Erst ganz nahe vor mir kommt sie zum Stehen. Ich sehe in ihr Gesicht. Es ist ungewöhnlich. So eines gibt es in Russland kein 2. Mal. Es ist weder weiblich noch männlich, weder alt noch jung, weder traurig noch froh. Weder böse noch gut.
Nur ihre grünen Augen sind immer irgendwie heiter. Eine Heiterkeit, die uns Normalsterblichen unbegreiflich bleibt. Was dahinter steht, weiß der liebe Gott allein.
Gut gelandet.
Jawohl, Praskovja Mamontowna.
Setz dich.
Ich setze mich in den Sessel vor dem Kamin. Sie sinkt auf ihren Ebenholzstuhl, nickt dem Diener zu. Der nimmt ein Buch vom Stapel und wirft es ins Feuer.
Wieder in der alten Angelegenheit?
Der nämlichen.
Das Alte, es ist wie ein im Wasser liegender Stein. Um ihn her schnellen die Fische durch das Nass, während drüber die Sturmvögel fliegen, in den Lüften sich wiegen. Vögel fein und weich sind den Menschen gleich. Menschen drehen sich im Kreis. Rückwärts zu gehen, keiner weiß. Leben auf großem Fuß, reden nichts als Stuss, knicken aus den Hüften, ummauern sich mit Grüften, fahren in die Erde nieder. Weiber, gebären sie wieder.
Sie verstummt und blickt ins Feuer. Ich sage nichts. Vor ihr stellt sich immer eine gewisse Schüchternheit ein. Nicht einmal vor dem Gasodaren spüre ich Hemmungen wie gegenüber Praskovja.
Hast du wieder Haare dabei?
Jawohl.
Und ein Leibchen?
Auch ein Leibchen habe ich mitgebracht, Praskovja Mamontowna.
Mannes Leibchen, schneid ab ein Scheibchen, kommt herum, bleibt nicht dumm, sieht gar so manches, wird lasch und ranzig, erholt sich beim Waschen, beim Trocknen, beim Bügeln, kann wieder lügen, schmiegt sich an den Leib, betört das Weib.
Sie schaut in den Kamin. Dort brennt der Idiot von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Er hat vom Rücken her Feuer gefangen, der Einband qualmt schon. Und wieder gibt die Wahrsagerin dem Diener ein Zeichen. Er wirft das nächste Buch in den Kamin. Diesmal ist es Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi. Der schwere Band plumpst in die orangene Glut, liegt eine Weile, flammt dann mit einem Mal auf. Ich schaue gebannt.
Was guckst du so? Als ob du noch nie Bücher verbrannt hättest?
Bei uns, Praskovja Mamontowna, werden nur schädliche Bücher den Flammen übergeben. Schamlose oder staatsfeindliche.
Und die hier, meinst du, wären nützlich?
Die russische Klassik ist staatstragend.
Außer Fachbüchern sollte es überhaupt keine Bücher geben, mein Täubchen. Nur Bücher über das Zimmern, über das Ofensetzen, über das Häuserbauen, über das Stromlegen und über das Schiffebauen, über das Fummeln und über das Frickeln, über das Weben und über das Beben, über das Gießen und über das Schießen, über das Krappen und über das Frappen, über das Ziegeln und über das Wiegeln.
Bloß keinen Streit mit ihr. Ich sehe mich vor. Sie hat immer recht. Schnappt sie ein, bringt sie es fertig, dich im Genick zu packen und rauszuschmeißen. Ich aber habe eine wichtige Sache mit ihr zu bewerkstelligen.
Warum sagst du nichts?
Was soll ich sagen?
Erzähl mir, was sich bei euch in Moskau so abspielt.
Ich weiß, dass im Haus der Wahrsagerin weder Nachrichtenblasen noch Rundfunkgeräte vorkommen. Das ist das eine. Zum anderen weiß ich, dass sie uns Opritschniki nicht leiden mag, womit sie ja nicht alleine steht. Und das ist gut so. In Moskau ist das Leben trefflich. Die Menschen leben in Wohlstand, keiner lehnt sich auf. Eine neue Tunnelstraße vom Savjalovoer Bahnhof nach Domodedowo ist im Bau.
Danach frage ich nicht, mein Täubchen.
Fällt sie mir ins Wort.
Wie viele habt ihr heute umgebracht? Sag. Du riechst mir nach frischem Blut.
Einen Bajaren haben wir zerquetscht. Sie blickt mich aufmerksam an.
Einen zerquetscht und Zähne gemeuchelt. Blut ist nicht zu decken mit Blut. Blut zu Blut wird selten gut. Schwächelt und schwitzt, steht wieder auf, heilt unterm Grind, gärt doch geschwind, bricht auf und platzt und schmatzt als neues Blut.
Dann starrt sie wieder in die Flammen. Aus ihr wird man nicht schlau. Beim letzten Mal, als sie hörte, dass die 6 Sekretäre der Handelskammer auf der Schädelstätte gestäubt worden waren, hat sie mich beinahe rausgeschmissen.
Blutsauger! Finstere!
Hat sie gezischt. Beim vorletzten Mal wiederum, wie sie von der Hinrichtung des Vojevoden aus Fernost erfuhr, meinte sie, die Strafe wäre noch viel zu gering.
Euer Gasudar ist eine weiße Birke. Und diese Birke trägt einen dürren Ast. Und auf dem Ast sitzt ein Geier, hackt dem lebendigen Eichhörnchen den Rücken rot. Das Hörnchen knirscht mit den Zähnen. Wer ihm lauscht mit reinem Ohr, der hört 2 Worte aus dem Knirschen heraus. Die Quelle, das eine, der Osten, das andere. Verstehst du, mein Lieber?
Ich schweige. Sie darf sich alles herausnehmen. Jetzt schlägt sie mir mit welker Hand an die Stirn.
Denk nach!
Was gibt es dann nachzudenken? Man kann denken, so viel man will, ein Sinn ist nicht herauszukriegen.
Was ist es, das zwischen die beiden Wörter passt?
Ich weiß es nicht, Praskowja Mamutowna. Eine Lücke vielleicht.
Du bist nicht gescheit, mein Täubchen. Keine Lücke. Russland.
Da haben wir's. Russland. Wenn es um Russland geht, schlage ich schnell die Augen nieder, schaue ins Feuer. Dort brennen der Idiot und Anna Karenina. Und alles, was recht ist, sie brennen gut. Das lässt sich von Büchern im Allgemeinen sagen. Erst recht Manuskripte. Die brennen wie Zunder. Ich habe schon viele Scheiterhaufen aus Manuskripten brennen sehen. Bei öffentlichen Gelegenheiten genau wie auf dem Hof der geheimen Kanzlei. Die Schriftstellerkammer hat sogar selbst auf der Manjeschnaja eine Verbrennung organisiert, sich von Staatsfeinden in ihren Reihen befreit und uns damit die Arbeit erleichtert. Eines kann ich sagen, in der Nähe von Bücherfeuern ist es immer irgendwie heimelig. Es sind Feuer, die wärmen. Am wärmsten ist es einmal vor 18 Jahren gewesen, als das Volk auf dem Roten Platz seine Auslandspässe verbrannte. War das ein Feuerchen. Auf mich, der ich damals noch ein sehr junger Mann war, hat das großen Eindruck gemacht. Im Januar bei strengstem Frost folgten die Massen dem Aufruf des Gasudaren und kamen zum zentralen Platz des Landes gestürmt, hatten ihre Pässe dabei und schmissen sie ins Feuer. Der Strom hörte nicht auf. Auch aus anderen Städten kamen sie gefahren, um sich des Erbes der weißen Wirren zu entledigen und dem Gasudaren einen Eid zu schwören. Fast 2 Monate hindurch hat dieses Feuer gebrannt. Ich werfe einen Blick auf die Wahrsagerin. Ihre grünen Augen blicken starr ins Feuer. Selbst vergessen. Wie eine ägyptische Mumie sitzt sie da. Doch die Arbeit drängt. Ich wage zu hüsteln. Es kommt Bewegung in sie.
Wann hast du zuletzt Milch getrunken?
Fragt sie mich. Ich versuche mich zu erinnern. Vorgestern zum Frühstück. Aber pur nehme ich Milch nie zu mir, Praskowja Mamutowna. Immer nur im Kaffee.
Trink keine Kuhmilch, hörst du? Iss Kuhbutter. Weißt du warum?
Nichts weiß ich, verflixt nochmal.
Milch von der Kuh singt ohne Ruh. Übers Herze leg ich mich, böse Gifte sammle ich, zieh Wasser dazu, rocke die Guh. Zum Kinde bet ich, dem Kalb wundertätig, vom Kalb nur die Knochen kommen gekrochen, Knöchelchen schlapp, klapperdiklapp, Knöchelchen bleich, sterben sogleich, was fest war, erschlafft, geraubt ist die Kraft.
Gut, nicke ich ergeben, dann trinke ich ab jetzt keine Milch mehr. Sie nimmt meine Hand in die ihre, die knöchern und trotzdem weich ist.
Butter solltest du essen. Der Kuhbutter geht die Kraft nicht aus. Vom Schlagen tragen, vom Kreiseln beißen, vom Klumpen pumpen, vom Liegen kriegen, Leber wetzen, Fett ansetzen, eingebaut unter die Haut, rein in den Schaft, mehret die Kraft.
Ich nicke noch einmal. Kuhbutter mag ich. Insbesondere auf ofenwarmem Weißbrot mit ein paar Kügelchen Beluga-Kaviar obendrauf.
Jetzt sag schon, was du auf dem Herzen hast.
Ich fasse mir unter das Hemd, ziehe den Beutel aus nachtblauer Seide mit den Initialen der Gasudarin hervor. Entnehme ihm ein fein besticktes Männerunterhemd und zwei in Papier gewickelte Locken, eine schwarze und eine rotblonde. Praskovja greift zuerst nach den Haaren, legt sie sich auf die flache linke Hand, fährt mit einem Finger der anderen darüber hinweg, schaut, bewegt die Lippen.
Wie heißt er?
Michael. Sie flüstert etwas, über die Haarbüschel geneigt, vermengt sie miteinander, schließt die Faust darüber. Dann im Befehlston:
Die Schale!
Diener, kaum voneinander zu unterscheiden, huschen hin und her, bringen eine Schale mit Zedernöl, stellen sie der Wahrsagerin auf die Knie. Sie wirft die Haare in das Öl, nimmt die Schale in ihre knochigen Hände, hebt sie vors Gesicht und beginnt.
Pappe, hafte, klebe, dauerhaft und alle Zeit. Herz des wackeren Michael, am Herz der Jungfer Tanjuschka. Pappehafte Klebe, pappehafte Klebe, pappehafte Klebe, pappehafte Klebe, pappehafte Klebe.
Schließlich nimmt Praskovja das Hemd des jungen Kreml-Gardeoffiziers Michail Jefimowitsch Skablo zur Hand, taucht es in das Öl, reicht den Dienern die Schüssel zurück und damit hat es sich. Die Wahrsagerin richtet ihre Augen wieder auf mich.
Sag der Gasudarin, heute im Morgengrauen wird Michails Herz mit dem ihren anbandeln.
Hab Dank, Praskovja Mamontowna. Bezahlung wie üblich.
Nein. Sag ihr, sie soll mir kein Geld mehr schicken. Was soll ich damit anfangen? Sauer einlegen? Sie soll mir Farnsamen schicken, baltischen Hering und Bücher. Meine habe ich schon alle verfeuert.
Was für Bücher sollen es denn sein? Frage ich.
Russische. Hauptsache russische.
Ich nicke, stehe auf und fange an zu schwitzen. Für eine Nachfrage in eigener Sache wäre es jetzt der rechte Augenblick. Aber vor Praskovja lässt sich sowieso nichts verheimlichen.
Was zögerst du? Hast wohl selber noch ein Begehrchen?
Stimmt, Praskovja Mamontowna.
Lass gut sein, mein Falke. Bei dir steht alles zum Besten. Und ein Mädchen ist schwanger von dir. Mach den Mund zu.
Ach du Schande. Welches?
Na, das mit dir in einem Haus wohnt.
Anastasia, du liebe Güte. Dabei habe ich ihr doch die Pillen. Wahrscheinlich hat sie heimlich dieses Miststück. Schon lange.
Etwas über einen Monat. Es wird ein Junge.
Ich sage nichts. Muss das erst einmal verdauen. Nun ja, kommt vor sowas. Lässt sich klären.
Oder wolltest du was Dienstliches wissen?
Nun ja, ich...
Momentan ist alles im Lot bei dir. Aber Neider gibt es.
Das weiß ich, Praskovja Mamontowna.
Umso besser, wenn du's weißt. Sieh dich vor. Dein Auto geht kaputt nächste Woche. Und eine Krankheit wirst du dir an den Hals holen. Keine schlimme. Außerdem kriegst du ein Loch ins Bein. Ins linke. Und Geld. Ein bisschen. Und eins in die Fresse. Aber nicht sehr.
Von wem?
Deinem Chef.
Mir fällt ein Stein vom Herzen. Der Alte ist für mich wie ein leiblicher Vater. Heute züchtigt er mich, morgen krault er mich hinterm Ohr. Und was das Bein angeht, das kennen wir schon.
Das war's, mein Schatz. Du kannst jetzt gehen.
Das war's. Aber doch noch nicht ganz. Eine Frage hätte ich noch, die ich ihr noch nie gestellt habe. Aber heute brennt sie mir auf den Nägeln. Die Stimmung ist danach. Ich nehme meinen Mut zusammen.
Ist noch was?
Fragt Praskovja und schaut mir in die Augen. Was wird aus Russland? Schweigen. Konzentrierter Blick. Ich warte mit klopfendem Herzen.
Nichts.
Ich zucke zusammen. Praskovja schluckt.
Ist unmöglich.
Ich verbeuge mich so tief, dass meine rechte Hand den Steinfußboden berührt. Dann verlasse ich den Saal.
Das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.